Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute sprechen wir über ein Thema, das ganz viele Frauen auch in Österreich betrifft. Es geht einerseits um Kinderwunsch. 10-15% aller österreichischen Paare haben einen unerfüllten Kinderwunsch. Das ist grob gerechnet, sind das 100.000 Frauen, die davon betroffen sind. Und wir reden darüber, aber auch darüber, ob es sowas wie ein Recht auf ein Kind gibt und wie sich Familie anfühlt, wenn man dann so ein Wunschkind doch endlich bei sich zu Hause hat. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Sie hat den Verein Die Fruchtbar gegründet und der Verein ist genau aus diesem Wunsch heraus entstanden und aus dem Wissen, dass es eben keine Einzelangelegenheit ist, sondern dass es eben ganz viele Frauen betrifft. Und jetzt ist sie da. Herzlich willkommen, Tina Fadler.
Ja, danke schön. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Tina, als Transparenzerklärung sage ich noch ganz kurz dazu. Wir haben uns kennengelernt über eine Verfassungsgerichtshofentscheidung, die es 2025 gab, nämlich da ging es um Social Egg Freezing und was das genau ist, das werden wir vielleicht auch noch im Laufe des Gespräches irgendwie streifen, aber da hatten wir zum ersten Mal Kontakt.
Genau.
Tina, ich habe schon gesagt, die Fruchtbar, dein Verein, den hast du deswegen gegründet, weil du selber einen unerfüllten Kinderwunsch hattest. Vielleicht nimmst du uns mal mit dorthin zum Beginn deiner Reise bis zu deinem Kind.
Ja, also der Beginn der Reise, würde ich sagen, war eher klassisch. Ich habe meinen Partner kennengelernt und da wir beide auch schon etwas älter waren zu diesem Zeitpunkt, also ich war damals 33 und er schon 41, war irgendwie das Thema Kinder dann auch schnell am Tisch, sage ich mal. Und wir hatten beide einen Kinderwunsch und es hat dann, sage ich mal, ganz romantisch begonnen. Und wir haben einfach nach einem Jahr Beziehung gedacht, okay, jetzt schauen wir mal. Und ich habe dann auch begonnen, mir so vorzustellen, wie wäre das dann mit Kind? Und habe dann am Anfang noch so die Spielplätze in der Gegend quasi ausgeforscht und mir vorgestellt, wie ich dann dorthin gehe. Aber im Gegensatz zu den meisten meiner Freundinnen damals, die einfach die Pille abgesetzt haben und sofort schwanger waren, viel zu schnell, oft ist uns das nicht passiert. Und es ist einfach Zyklus um Zyklus vergangen und ich habe gemerkt, wie es mir dabei auch immer schlechter gegangen ist. Also ich sage auch immer, das ist so das Zeitmaß für den Kinderwunsch, eher die Zyklen und gar nicht die Jahre, die es dauert, weil einfach mit jedem Monat als Frau ich damit konfrontiert war, dass es jetzt einfach wieder nicht funktioniert hat. Und eben, ich habe mich damals, du hast es eh schon gesagt, eines von sechs Paaren oder einer von sechs Menschen eigentlich genau genommen, ist vom unerfüllten Kinderwunsch und von Unfruchtbarkeit betroffen. Aber es war damals trotzdem so, ich habe begonnen, mich sehr einsam zu fühlen, weil alle anderen eben sofort schwanger waren. Und ja, also die Zeit verging und es wurde immer belastender. Und ich habe dann gesagt, okay, lass uns mal anschauen und schauen, was das Problem ist. Wir sagen das auch als Verein immer wieder, eigentlich ist es schon so über 35, dass man schon nach 6 Monaten sich Unterstützung suchen sollte und unter 35 nach einem Jahr probieren.
Und Tina, vielleicht kannst du das ein bisschen genauer noch da reinspüren, diese Belastung. Mhm. Also klar, sicher, man kann sich das wahrscheinlich schon vorstellen, man wäre gern schwanger und man kriegt immer wieder seine Periode. Also allein der Moment, denke ich, ist belastend, aber wie hat sich denn diese Einsamkeit auch ausgedrückt?
Also das ist so vielfältig. Also das ist jetzt nicht, das ist einfach, fängt in der Früh an, sage ich mal, beim in die Arbeit gehen, wo ich normalerweise auch Kolleginnen habe, wo, also die meisten Menschen teilen sich auch in der Arbeit persönlich mit und da fängt es schon an, ich kann nicht in die Arbeit gehen und sagen, ja, mir geht es gerade so schlecht, ich werde nicht schwanger, so wie bei einem Zahnarztbesuch, dass ich sage, okay, wo gehst du zum Zahnarzt und lässt dich untersuchen, kann ich nicht fragen, wo hast du dein Kind gezeugt, hat das normal, also spontan funktioniert oder nicht. Also das ist mal das eine, dass in der Arbeit natürlich da absolutes Stillschweigen für die meisten natürlich ist und für mich auch. Gleichzeitig, also ich würde so sagen, das erste Jahr, wie wir noch nicht in der Klinik waren, war natürlich auch schon schwierig, weil eben andere schwanger wurden in der Zeit aber das wirklich Schwierige hat dann doch begonnen, muss ich sagen, in die Kinderwunschklinik zu gehen, weil einerseits war damit natürlich viel Hoffnung verbunden, weil wir auch dort gesessen sind und sie haben sich alle unsere Befunde angesehen und gesagt, naja, schaut eh nicht schlecht aus, ist jetzt altersgemäß und dauert vielleicht einfach nur länger. Und dann haben wir einfach mit den ganzen Untersuchungen begonnen. Aber mit diesem Besuch fängt auch das an, ja. Also normalerweise eben ist die Zeugung eines Kindes im Schlafzimmer zu zweit und von da an hat einfach begonnen dieser Marathon zu einem Kind irgendwie mit den ganzen Untersuchungen und das alles in den sterilen Räumen einer Klinik. Mhm. Und für mich war das Belastendste an dieser Zeit, muss ich sagen, diese vielen Entscheidungen, die es dann auch zu treffen gibt. Medizinische Entscheidungen, die ich in dem Moment oft nicht mal verstanden habe. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, wenn ich mich jetzt dafür oder dagegen entscheide, ist das auch die Entscheidung für oder gegen ein Kind. Weil wenn ich das jetzt falsch mache, dann habe ich kein Kind.
Und was waren das beispielsweise für Entscheidungen? Was muss man da entscheiden?
Also zuerst einmal war es natürlich auch die Entscheidung, mache ich eine IVF? Also wir hatten, ich muss ein bisschen zurückgehen, wir hatten im Prinzip 4 Inseminationen.
Du musst also das ein bisschen weniger erklären. Das genau. Sind jetzt lauter Begriffe, die man das so nicht ja. kennt. Eine Insemination ist was?
Also das heißt, das Sperma wird aufbereitet und dann einfach eingespritzt in die Gebärmutter. Mhm. Also das ist noch relativ unspektakulär, sage ich.
Und eine IVF, eine In-vitro-Fertilisation, oder?
So genau. Heißt's, ja? Das ist dann die wirkliche künstliche Befruchtung, bei der eben eine Hormonstimulation auch notwendig ist, um möglichst viele Eizellen zu gewinnen. Und ich hatte vor diesem Prozess sehr große Angst, weil einfach eben Hormonstimulation, sprich Hormone einnehmen, viele und Spritzen setzen und ein operativer Eingriff. Und ich war zu diesem Zeitpunkt noch nie, also ich hatte keine Operation oder sonst irgendwie längere Spitalsaufenthalte. Für mich war das alles sehr groß und irgendwie auch erschreckend. So, was machen die Hormone mit meinem Körper? Wie geht es mir dann? Also ich habe normalerweise schon vor der Regel, bin ich ein Wrack. Ich wollte gar nicht erst wissen, wie ich ausschaue, wenn ich dann künstliche Hormone auch noch zu mir nehme. Vor allem, es ist einfach, diese Hormone zusätzlich machen dann auch noch, alle diese Medikamente haben als Nebenwirkung Depressionen und Stimmungsschwankungen. Und ich habe mir gedacht, mir geht es ohnehin schon so schlecht, weil ich kein Kind habe und dann habe ich noch zusätzlich von den Hormonen geht es mir dann noch schlechter. Obwohl ich vorwegnehmen kann, es war dann für mich die hormonelle Belastung gar nicht so groß. Ich habe es dann körperlich auch sehr anstrengend gefunden, muss ich sagen, die IVF, weil eben so viele Eizellen da sind und ich hatte wahnsinnige Schmerzen durch diese vielen Eizellen.
Wie viel sind viele?
Also normalerweise sind es ja 1 bis maximal 2 und bei mir waren es dann, ich glaube, insgesamt 13 oder 14 und das Ziel ist auch so, glaube ich, 10 bis 15, maximal 20 zu gewinnen. Also es war gut, dass so viele da waren, aber es war einfach wirklich schmerzhaft für mich.
Aber das heißt, der weibliche Körper wird überstimuliert, genau. Damit überhaupt so viele Eizellen produziert werden zur selben Zeit.
Genau, also das ist das Ziel, einfach um auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, am Schluss ein gesundes Kind zu bekommen. Und ich hatte einfach wirklich Angst. Ich habe mich auch damals, also es klingt immer so damals, aber in der Zeitrechnung von Kinderwunschbehandlungen ist das schon lange her. Also das war 2020 tatsächlich. Und es gab relativ wenig Informationen. Also es gab schon Dokus ein bisschen im Fernsehen, aber von Patientinnen selbst gab es damals noch sehr wenig Infos. Ich habe da wirklich viel englische Podcasts und Blogs versucht zu finden, damit ich auch mal höre, okay, wie geht es denen eigentlich wirklich? Also und wie war das? Heute ist das zum Glück schon ganz anders. Also es gibt viel, viel mehr Infos von Patientinnen, auch auf Deutsch. Und für mich war das wahnsinnig einfach wichtig zu wissen, wie geht es anderen damit. Und das hat mir extrem geholfen. Also ich finde auch, ich unterteile das auch irgendwie so in eine Zeit vor und nach der Selbsthilfegruppe für mich, weil ich habe dann, weil es mir eben so schlecht ging mit den ganzen Entscheidungen und überhaupt hatte ich das Gefühl, ich habe über die Jahre der Kinderwunschbehandlungen mitbekommen, da sind doch so viele Frauen und Paare da draußen, die Kinderwunschbehandlungen machen, aber man weiß es einfach nicht. Also ich wusste es nicht und ich habe dann mitbekommen, die haben einfach auch, ich sage nicht nur eine Operation für die IVF, sondern einfach mehrere, weil vielleicht Endometriose auch im Spiel ist und müssen dann einfach sich operieren lassen und erstmal quasi den Unterleib quasi vorbereiten, um eine erfolgreiche IVF überhaupt machen zu können. Und ich habe das alles vorher nicht gewusst. Also für mich war das so, ich habe mich eigentlich für informiert gehalten und habe dann bemerkt, davon weiß ich gar nichts. Da gibt es eine Welt da draußen, eine Kinderwunschwelt, von der ich vorher als Frau nichts wusste.
Und denkst du, das ist auch deswegen, du hast schon gesagt, es ist heute ein bisschen besser, aber zu dem Zeitpunkt auch deswegen so gewesen, eben weil es schon ein noch immer tabuisiertes Thema ist, weil man eben, so wie du erzählt hast, in der Arbeit kann man nicht sagen, boah, ich möchte gern schwanger werden, aber es klappt nicht. Also wir machen jetzt eine Kinderwunschbehandlung. Also ist die Sprachlosigkeit und damit auch die Einsamkeit auch damit irgendwie verbunden gewesen, dass man das Thema eigentlich nicht so gut ansprechen kann?
Auf jeden Fall. Also es ist ein sehr schambehaftetes Thema und ich finde, was auch, und eben als Frau, wenn ich in der Arbeit erzähle, dass ich schwanger werde, habe ich automatisch oder subjektiv glaube ich, dass ich automatisch Nachteile habe, was natürlich auch teilweise so ist. Und was auch das Problem ist ein bisschen, ist so, wir leben in einer Gesellschaft, in der einem so dieses, du musst nur genug dafür tun, dann klappt es. Und wenn du genug Geld ausgibst und genug investierst, Ressourcen jeder Art, dann klappt es. Und das ist so eine Geschichte, das stimmt für den Kinderwunsch nicht. Also eben, ich kann noch so viel Kinderwunschbehandlungen machen, noch so viel TCM, noch so viel, ich weiß nicht, Yoga for Fertility oder was auch immer. Und am Ende habe ich vielleicht trotzdem kein Kind, weil da diese Rechnung geht einfach nicht auf. Und ich glaube, das ist was auch also unangenehm ist, darüber zu sprechen.
Ja, das finde ich einen spannenden Gedanken, dass es mit viel Investitionen zu tun hat und zwar nicht nur finanziellen Investitionen. Also in Österreich gibt es ja einen IVF-Fonds, der Frauen oder Paare unterstützt, bis zu einem gewissen Alter von den Kosten einen großen Teil übernimmt. Ich glaube, pro Behandlungszyklus muss man ja so zwischen 3.000 und 5.000 Euro rechnen, oder? So in der Richtung?
Also wenn es nicht gefördert ist. Also sonst sind es, ich glaube, es ist es so bei 1.200.
Genau.
Ja, 1.001.
Aber was du da sagst, sind eben nicht nur die finanziellen Kosten, sondern eben auch die persönlichen, die man da investiert. Und was ich mich frage, ist, wie ist es euch denn als Paar damit gegangen? Mhm. Weil es war ja doch eine gemeinsame Entscheidung, gehe ich zumindest davon aus. Und wie seid ihr denn da durchgekommen?
Ich möchte der Frage jetzt nicht ausweichen, aber mir ist nur eingefallen, was auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, ist, warum es nach wie vor noch so schambehaftet ist, ist auch, dass ja im Gesundheitssystem, also wir erkennen ja auch als österreichischer Staat gar nicht an, dass Unfruchtbarkeit eine Krankheit ist, sondern wir nennen sie ja Kinderwunsch. Mhm. Und das geht natürlich damit einher, dass ich eben, dass alles Privatleistungen sind, dass ich nicht sage, das ist eine Krankheit und du bekommst eine Behandlung dafür, sondern ich zahle eine IVF, die über einen Fonds gefördert wird. Und also das ist schon auch eine…
Und du würdest aber sagen, es ist eine Krankheit?
es ist auf jeden Fall eine Krankheit. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, sagt auch, es ist eine Krankheit, also Unfruchtbarkeit eben, die einen von 6 Menschen trifft. Und es gibt auch jetzt eine neue Leitlinie der WHO, die sagt auch, es sollte Teil des Gesundheitssystems sein, eben diesen Kinderwunsch oder die Unfruchtbarkeit einfach auch als Teil des Gesundheitssystems und der Gesundheitsversorgung zu betrachten.
Dann wäre es eine Genesung, eine Kinderwunschbehandlung.
Genau, das habe ich das noch nie gesehen oder genannt, aber ja, das ist schön. Ja.
Okay. Trotzdem nochmal zurück zu diesen Belastungen, die abseits der finanziellen Investitionen da sind. Das setzt ein Paar natürlich auch unter Stress. Jetzt ist es ja schon ein bisschen her. Ja. Woran erinnerst du dich?
Ja, also ich finde, also es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und das Problem auch in Beziehungen und in so Themen, die halt beide betreffen, ist natürlich, dass jeder anders mit, also wenn es einem schlecht geht, geht jeder anders damit um. Also bei uns war das zumindest so, also mein Mann stürzt sich dann in die Arbeit und ich war irgendwie eher, ich stürze mich dann eher ins Sozialleben. Und dabei würde am Schluss rauskommen, dass man sich dann nicht mehr sieht, was natürlich für den Kinderwunsch auch eher schlecht ist. Aber es ist, ich glaube, der Schlüssel ist dann doch eher einfach Kommunikation. Und ich habe das damals auch gesehen, quasi als Vorbereitung für die Zeit danach, wenn es dann klappt mit Kind, wo es auch nicht einfacher wird. Also es, ja, also das, so habe ich mich da versucht zu trösten, dass das natürlich auch eine anstrengende Zeit war, also für beide. Und wir sehen das auch in der Selbsthilfegruppe. Es ist einfach für viele Paare die schlimmste Krise und nicht wenige Beziehungen gehen auch deshalb auseinander.
Weil man diesem Druck und möglicherweise auch, du hast vorhin schon gesagt, man setzt viel Hoffnung in diesen Schritt, sich in eine IVF-Klinik zu begeben. Und mit dieser Hoffnung und mit dieser Erwartung muss man ja auch irgendwie umgehen mit sich selbst und aber auch als Paar. Hattest du denn das Gefühl, dass du als Frau scheiterst, weil du nicht auf natürlichem Weg schwanger werden kannst?
Selbstverständlich, also auf jeden Fall. Und es war für mich, also ich meine, also ich sitze jetzt hier und rede drüber in diesem Podcast, aber ich frage mich schon auch manchmal, was wäre gewesen, wenn oder also einfach, oder ich habe mir bis zum Schluss sicher gewünscht, dass es spontan noch klappt. Wir versuchen immer nicht natürlich zu sagen, sondern spontan.
Okay,
aber es funktioniert auch nicht immer. Also für mich war das auf jeden Fall ein Thema, weil es eben, es ist die natürlichste Sache der Welt und gesellschaftlich natürlich total aufgeladen, als Frau Mutter zu werden. Gleichzeitig war das auch für mich so das Hadern auch mit diesem Punkt und warum ich auch wahrscheinlich noch immer mit diesem Thema hier sitze, dass ja auch nicht der Kinderwunsch über allem stehen darf. Also für mich war auch ein Riesenthema, wann höre ich auf damit, wann ziehe ich einen Schlussstrich, weil das Ganze eben psychisch zu belastend ist, weil es die Beziehung ruiniert und einfach sämtliche Energie dafür drauf geht. Und ich glaube, es ist auch für uns als Verein so wichtig, einfach zu sagen, okay, erstens, es steht auch die Gesundheit der Frau, die Mutter werden möchte, im Zentrum. Und es sollte nicht, also eben wie viel soll daran gesetzt werden, dass ein Kind auf die Welt kommt, wenn es der Mutter dabei nicht gut geht. Also es und gleichzeitig auch medial wird natürlich immer gern, und auch bei mir ist es natürlich zwiespältig erzählt, gerne, dass also eben der Weg zum Wunschkind, und wir wollen aber auch, dass die Geschichte muss auch erfolgreich ausgehen und gut, wenn kein Kind da ist. Weil, also man kann nicht alles, also Frau kann nicht alles dazu beitragen, ein Kind zu bekommen, und es muss auch ein gutes Ende sein, wenn am Schluss das Paar oder die Frau beschließt und sagt, ich möchte nicht mehr, weil das ist mir zu anstrengend. Und das ist wahnsinnig wichtig.
Das verstehe ich, und gerade die Perspektive der Frau, der Mutter der Zukunft, Ich habe schon gesagt, die Fruchtbar ist eben ein Verein, den du aus diesen vielen Bedürfnissen heraus gegründet hast und wo auch heute noch viele Frauen Mitglied sind, die eben dieses Thema haben, aber auch noch weiter Mitglied sind, obwohl sie schon ein Kind bekommen haben, weil es da eine große Solidarität gibt, was ich sehr schön finde. Aber wenn du sagst, es muss auch ein gutes Ende finden, wenn es kein Kind gibt, ist denn das überhaupt möglich mit all diesen eben Erwartungen, Investitionen, Hoffnungen und mit diesem doch großen Schritt? Ich mache einen Ortswechsel vom Schlafzimmer eben in eine Institution und bin dann ja in so einem Getriebe drinnen. Was ist denn ein Schlussstrich, den man ziehen kann und den man vielleicht auch Frauen schon davor zeigt oder spüren lässt, zu sagen, okay, es muss für dich oder für euch auch noch ein anderes Szenario geben. Wie macht man denn das?
Also es ist sicher kein Schlussstrich im eigentlichen Sinn, sondern wohl eher, ich habe jetzt überlegt, ob es eine gepunktete Linie ist, ja. Weil es einfach ein langer Prozess ist. Also es gibt tatsächlich sehr viele Studien auch zur Belastung im Kinderwunsch. Also wir wissen, dass die Depressionen, also 50% sagen, sie haben, fast 50% sagen, sie haben schon depressive Phasen einfach im Kinderwunsch. Und wir wissen auch, dass die Belastung fürs Paar also immer mit jedem erfolglosen Versuch sehr zunimmt. Da gibt es wissenschaftliche Studien dazu. Und es gibt auch, ich habe das mal gelesen, dass die Zeit, die es braucht, um mit dem Kinderwunsch abzuschließen, so circa 2 Jahre ist. Also das ist einfach das ist kein Strich, sondern es dauert einfach eine Zeit. Und ich glaube, es ist so individuell und schwierig, einfach manche eben, ich glaube, wann das aufhört und wann der Punkt ist, aufzuhören, ist dann so unterschiedlich. Und manche machen natürlich 10 Jahre Behandlungen, also das gibt es auch. Andere sagen schon vor der ersten IVF, das möchte ich nicht. Und ich glaube, was für uns als Verein so wichtig ist, ist einfach eben darüber zu sprechen und diese Möglichkeiten aufzuzeigen und das einfach alles, da gibt es keine Wertung. Das muss alles okay sein und einfach auf die eigenen Grenzen schauen. Und eben für uns ist das Wichtigste die psychische Gesundheit und dass einfach die Frauen und die Männer und die Paare alle gut aus dem Prozess auch rausgehen.
Du hast ein Kind. Ja. Also ihr habt ein Kind. Ja. So. Und das ist aus dieser Phase, aus diesem Prozess heraus entstanden. Wie, wenn ich das fragen darf, wie viele Versuche, wie viele Zyklen jetzt im Sinne von IVF-Zyklen, wenn das dann ja IVF war, hat es denn benötigt?
Also insgesamt waren es so circa 3,5 Jahre, aber es waren dann 4 Inseminationen und jetzt wird es kompliziert, 4 Embryotransfers. Also ich hatte eine IVF, einen Vollversuch, sagt man, also nur eine Stimulation mit Hormonen. Aber das Ziel ist ja eben, durch die Stimulation möglichst viele Eizellen und dann auch Embryos zu bekommen. Und wir hatten da das Glück, dass ich dann eben immer wieder die Embryos aus dem einen Versuch eingesetzt bekommen habe. Und das war dann der 4. Versuch.
Mhm.
Genau. Und unser Sohn ist jetzt 3,5 oder schon bald 4.
Wow. Entschuldigung, aber ich habe jetzt eine zeitliche Fragezeichen, weil du gesagt hast, mit 2020 hast du begonnen, dich da zu informieren. Jetzt haben wir jetzt 2025, wenn aber 3,5 Jahre der Prozess war, das musst du noch mal ein bisschen aufschlüsseln.
Ich bringe es sogar zusammen, ich bemühe mich immer. 2020 war die IVF. Also wir hatten tatsächlich eben davor schon ein Jahr lang in der Kinderwunschklinik, Inseminationen und einfach alle Untersuchungen. Mhm. Also insgesamt war es 2018, wenn ich jetzt richtig rechne.
Mhm. Okay. War das dann. Okay. Und wie ist es denn, wenn dann das Kind tatsächlich da ist und wenn man, also man ist dann schwanger und Die ersten 3 Monate sind vorbei, also man hat dann gute Chancen, dass man das auch behalten kann. Und wenn nicht alles mehr passiert, also wann ist der Moment, wo von diesem eher technisch geführten medizinischen Prozess es wieder quasi zurückkommt in einen, jetzt muss ich aber fast natürlich sagen, ich kann nicht spontan sagen,
also ich bin da
aber in so einen normalen im Sinne von auch entspannteren Zustand oder bleibt man dann in dieser Spannung?
Ich glaube, ich bin vielleicht seit einem Jahr nicht mehr so. Ich weiß nicht. Also irgendwann im dritten Lebensjahr. Nein, keine Ahnung. Also ich glaube, was auch wichtig ist zu betonen, ist, also ich denke auch immer wieder zurück. Also für mich war dieser positive Schwangerschaftstest auch kein, also es ist so komisch, sicher gibt es Frauen, die freuen sich, aber ich habe mich damals nicht mal besonders also ich war schon froh, aber es ist so unwirklich. Also ich habe einfach so lange mich mit dem Thema Kinderwunsch und mit Schwangerwerden und wie werde ich schwanger beschäftigt, dass für mich, habe mich mit dem Schwangersein nicht ausgekannt. Also ich war dann auch bei allem viel zu spät dran für Wiener Verhältnisse, anmelden für die Klinik, Hebamme und weil ich einfach so damit beschäftigt war, dass ich, okay, ich bin jetzt schwanger und das bleibt das jetzt so? Was heißt das? Wenn es nicht funktioniert, ist es noch immer gut, aber dann habe ich jetzt wieder neue Versuche im IVF-Fonds. Also aus diesem Kreislauf überhaupt rauszukommen, ist sicher nicht, also für mich war das nicht in den ersten 3 Monaten möglich. Auch wenn natürlich mit jeder Woche, die eine Schwangerschaft dauert und dann auch sobald man dieses Kind spürt und einfach merkt, okay, da ist was, verändert sich's und das ist irgendwie entspannend. Und normal, um das Wort zu gebrauchen. Aber das dauert einfach. Und für mich war es dann auch noch, wie mein Sohn da war, manchmal völlig unwirklich. Und ich weiß auch aus unserem Verein, dass das oft sehr lang dauert, bis das irgendwie auch noch sich normal anfühlt. Und für mich war so einer dieser Momente, wo ich dann so stolz auf mich war. Und eben, da war mein Sohn sicher schon über 1. Waren wir in der Tanzschule und da war eine andere schwangere Frau und ich habe dann zu der quasi einen Scherz gemacht oder gefragt, wie sie, also irgendwie halt wegen Tanzen und ob das nicht viel zu heiß für sie ist da herinnen, genau. Und ich war in dem Moment quasi stolz auf mich, weil ich mit einer schwangeren Frau normal reden konnte. Und das ist einfach was, das geht auch nicht von heute auf morgen weg, weil ich einfach auch schon, also sicher 4 Jahre lang einfach nur mit Neid auf andere Schwangere schauen konnte und mir gedacht habe, ja, wieso nicht ich? Und das ist einfach so in einem drinnen. Also das geht nicht so schnell wieder weg.
Das finde ich einen spannenden Gedanken, auch diesen, was du jetzt irgendwie offen gesagt hast, auch, dass man so Neidgefühle hat anderen Frauen gegenüber. Und ich glaube, das können wahrscheinlich viele nachvollziehen. In dem Moment, wo man gerne schwanger wäre, sieht man ja nur mehr schwangere Frauen. Das ist ja anscheinend, ja, das ist dann dasselbe, wie wenn man Kinder hat und man braucht irgendwas Neues, also Kinderwagen und so, dann sieht man auch immer die Besseren dann woanders mit anderen Müttern herumkutschieren. Diese Definition, was ist eine gute Frau, was muss die alles leisten in der Gesellschaft, da gehört das Kind anscheinend schon ganz stark noch dazu, dieses aus sich herausgebrachte Kind,
ja,
das Selbstgebaute. Weil man könnte das auch sagen, ja, es gibt auch viele Pflegekinder, die sich freuen würden über liebevolle Eltern oder es jetzt ein bisschen weiter schon gefasst, weil natürlich ist Adoption auch eine Möglichkeit. Aber warum denkst du, ist es dieses, ich möchte gern ein Kind aus mir heraus zustande bringen und da lege ich auch ganz viel Kraft und Energie hinein.
Also warum das so
wichtig, warum man das so empfindet und eben dann, wenn es andere haben und andere schwanger sind, eher ja, so vergleicht. Wie gut bin ich als Frau oder wie sehr versage ich im Verhältnis zu anderen? Also warum diese Mutter, das Mutterbild doch recht eng gefasst ist, im Sinne, es sollte aus mir herauskommen.
Das weiß ich nicht, aber das liegt wahrscheinlich auch, hängt damit zusammen, dass bei Frauen ja immer alles recht eng gefasst ist. Also für uns jetzt auch immer dann der ideale Zeitpunkt, schwanger zu werden, ist erst nach dem Studium, nach einer abgeschlossenen Ausbildung, aber bevor man zu alt ist und schon unter Hochrisikoschwangerschaften fällt. Also es sind ja immer so viele Ansprüche da an Frauen wie eben oder an Mütter oder auch Familien, wie einfach Familie zu sein hat. Und wir versuchen, also für uns ist das auch wichtig, das ein bisschen aufzubrechen, weil natürlich auch dann immer die, ich sage ein Pflegekind oder Adoption natürlich auch im Raum steht, automatisch beim Thema Kinderwunsch. Aber warum das so ist, kann ich jetzt auch nicht.
Aber das wäre für euch auch eine Variante gewesen, wenn das nicht klappt.
Auf jeden Fall. Es ist nur so, dass was auch immer bei allen unseren Artikeln und so immer dann drunter steht, ist ja so, dass, naja, dann adoptiert es einfach. Aber Fakt ist, dass das auch nicht so einfach ist. Also es ist einfach, es gibt sehr viele Paare, die ein Kind möchten. Und vor allem in vielen anderen Bundesländern außerhalb Wiens ist es sehr schwierig und teilweise 7 Jahre Wartezeit auf ein Kind. Und das ist auch nicht zu unterschätzen.
Mhm. Ja. Nein, das ist aber das ist wichtig dazu zu denken, weil von außen hat man vielleicht nur eine Perspektive drauf und sagt dir, ja, aber wenn es nicht sein soll, unter Anführungszeichen, dann gibt es ja andere Varianten, aber die sind eben auch nicht ganz so leicht herzustellen. Lass uns doch zum Thema Familie kommen. Also jetzt hast du gesagt, bis vor kurzem hattest du noch immer eigentlich so die Draufsicht, dass das gar nicht so natürlich und so entspannt und so normal ist. Aber wenn dann das Kind da ist und euer Sohn da ist, dann ist man ja plötzlich eine Familie. Und da gibt es dann auch wieder eng gefassten Rahmen, wie so eine Familie zu sein hat, den ihr aufbrechen wollt, wenn ich das jetzt richtig gehört habe. Wie entspannt ist man denn, wenn die Kraftanstrengung und der Aufwand schon so groß war, überhaupt dieses Kind in die Welt setzen zu können?
Ich habe jetzt überhaupt lächeln müssen und mir gedacht, ob nicht schon Familie und natürlich und entspannt Widersprüche sind.
Da hast du sicher recht.
Weil, also einer der Vorteile, den ich immer sehe an unserer langen Kinderwunschgeschichte, ist doch, dass ich glaube, ich war auf vieles sehr, sehr gut vorbereitet. Also Schlafmangel und keine Zeit für mich und all diese Dinge. Ich hatte so viele Spritzen und Gelegenheiten und Zeit, mir das anders zu überlegen. Und ich habe da immer recht gut zugehört bei den Nachteilen von Kindern, um auch irgendwie das zu sehen, was halt eben, vielleicht ist ja doch nicht so gut. Aber, jetzt habe ich schon wieder die Frage verloren.
Was wie jetzt euer Familien-Vibe so ist.
Der Familien-Vibe. Ich glaube, natürlich und entspannt ist unmöglich mit Kleinkind. Auf der anderen Seite denke ich, für mich, vor allem am Anfang eben in dieser also Baby- und Kleinkindphase, war das einfach so wertvoll, dass dieses Kind da ist. Also es geht natürlich mit einer enormen Dankbarkeit auch einher. Ich sehe das auch bei uns im Verein. Wir dürfen uns auch beschweren darüber, dass wir müde sind und fertig und dass alles anstrengend ist. Aber natürlich ist einfach die Dankbarkeit im Vordergrund oft, beziehungsweise es sind natürlich auch andere Gefühle da, aber wir kommen natürlich mit einer langen Kinderwunschzeit daher. Und jetzt habe ich wirklich irgendwie den Faden verloren. Was hatte ich mir da auch notiert?
Ja. Aber ich möchte eher ein bisschen über dieses, über Familie insgesamt sprechen, weil das ist ja immer das Ziel, dass man sagt, okay, wir wären gerne eine Familie, wir würden gerne Kinder haben und damit uns persönlich ein bisschen erweitern, aber natürlich ist das auch gesellschaftlich ein hochrelevantes Thema. Wenn wir keine Familien mehr haben, wenn keine Kinder mehr da sind, dann werden wir alle eben nur älter und wir werden ja als Gesellschaft jetzt schon sehr viel älter. Welchen Wert hat für dich dieses Familie-Sein? Siehst du das individuell von euch, du, dein Mann, das Kind und vielleicht noch das Umfeld oder wie bewertest du Familie?
Ich habe mich einerseits eben total gut vorbereitet gefühlt eben auf so Familie und was heißt es, ein Baby und ein Kleinkind zu haben. Aber ich muss sagen, für mich war dann doch ein erschreckender Moment, weil ich hatte ja immer das Gefühl, die Frauen mit Kinderwunsch und die Paare mit Kinderwunsch werden so schlecht unterstützt. Und dann hatte ich jetzt plötzlich ein Kind und habe mir gedacht, das ist ein Wahnsinn. Ich fühl mich jetzt auch nicht unterstützt. Das fängt an bei eben dann schon oft in der Arbeit zum Beispiel. Wir wissen genau, was eigentlich im Karenzmanagement getan werden sollte, aber wir machen es trotzdem nicht. Und wir sehen auch im Verein, dadurch, dass der Kinderwunsch eine lange Zeit ist und völlig unplanbar in für unsere Mitglieder eben, ist es so, dass die Frauen auch oft ohne Job dann dastehen nach der Karenz. Weil wenn ich kann nicht über lange Jahre, wenn ich versuche, schwanger zu werden, dann immer ein Arbeitsverhältnis haben, wo das auch möglich ist und gut. Und auch wenn ich niemals Job wechsle in der Zeit, das ist sicher auch nicht, also viele bleiben dann im Job natürlich, obwohl sie den Job nicht mögen, weil sie sich denken, ich möchte schwanger werden. Aber manche wechseln dann eben und haben nachher auch dann zum Beispiel keinen Anspruch auf Elternteilzeit, weil der nach einer gewissen Zeit erst entsteht. Und das ist so der eine Punkt. Und aber ich muss auch sagen, es fängt doch so bei banalen Dingen an, wie dass ich mit Kinderwagen in den Öffis, ist ein Albtraum. Ich bin immer nur froh, dass ich nicht im Rollstuhl sitze, weil wie oft unser Lift bei unserer U-Bahn-Station nicht geht, das kann ich gar nicht mehr zählen. Und mit einem schlafenden Kind drinnen ist es wahnsinnig schwer, die Stufen raufzukommen. Und natürlich, dann ist auch ein großer Punkt einfach die Kinderbetreuung. Also ich denke mir immer in Wien, wir leben natürlich quasi im Schlaraffenland, was die Kinderbetreuung betrifft. Also es gibt genug Plätze. Aber für mich war das dann irgendwie mit so einem ganz kleinen Kind, das jetzt 1,5 ist, in eine Kindergruppe gehen, wo es einen Betreuungsschlüssel von 1:7 oder 1:10 gibt, vielleicht nur, war undenkbar. Also für mich war das, ich habe mir gedacht, wie funktioniert das? Dieses Kind braucht einfach noch so viel Körperkontakt und ich kann jetzt wieder den Bogen zurück machen. Vielleicht war ich auch zu übervorsorglich, weil einfach mein Kind schon in der Entstehung so lange gedauert hat. Aber es ist einfach die Frage für mich dann schon gewesen, alle wollen immer, dass die Frauen arbeiten gehen, aber die Kinderbetreuung, wo ich mein Kind hingebe, soll dann eben auch so ausschauen, dass ich weiß, es ist dort gut aufgehoben und ich kann entspannt arbeiten. Und das war mein Eindruck, dass das besonders eben für unter Dreijährige jetzt wirklich schwierig ist. Und mir sagen auch immer alle, sag dazu was oder schreib dazu was, weil ich finde auch, es ist so furchtbar und es ist auch so ein Kompromiss, eben immer dann, es gibt keine, nicht genug Betreuungsschlüssel oder die sind ständig krank oder es gibt keinen Garten oder der Kindergarten ist total weit weg. Also es ist irgendwie, das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, irgendwie die Unterstützung. Es geht so.
Und weil du vorhin gesagt hast, Karenzmanagement, meinst du damit das, was in Unternehmen bevorzugt unterstützt wird, dass die Frau in Karenz geht? Oder meinst du politisch die Karenzbestimmungen? Wann, wer, also heruntergebrochen, mit welchem Schlüssel zwischen Männern und Frauen, die karenziert werden, kriegt man das meiste Geld? Das müsste eigentlich ein Ziel sein, das für Attraktivität sorgt. Dennoch ist es in Österreich so, dass nur 1% aller Väter länger als 6 Monate in Karenz gehen. Also kann man sich jetzt ausrechnen, wie viel Frauen in Karenz gehen. Und da fängt es ja dann finde ich halt schon an, dass du, auch wenn du jetzt eine gute Ausbildung hast, du hast eigentlich immer ökonomische Nachteile, sobald du ein Kind hast.
Ja.
In deiner Karriereentwicklung, aber auch, weil viele Frauen aufgrund von Betreuungsmöglichkeiten eben Teilzeit arbeiten und mit Teilzeit, habe ich in dem Podcast auch schon tausendmal gesagt, egal, einmal mehr kann nicht schaden, baust du dann deine weniger guten Pensionsansprüche und also du hast alle Gaps
alle
dieser Welt und hast aber dafür hast du ein Kind sozusagen.
Ja, super.
Aber meintest du die politischen oder die privatwirtschaftlichen?
Also ein bisschen von beiden. Also was einerseits ist, ist, dass auch wie die Dienstgeber einfach Kontakt halten dann mit den Frauen in der Karenz, was ja auch ein, oder eben wie gliedere ich die wieder erfolgreich wieder ins Unternehmen ein. Und andererseits auch natürlich, ich frage mich schon auch, warum zum Beispiel nicht mehr Förderung dafür da ist, auch dass die Väter später mehr Verantwortung übernehmen. Also es ist immer so der Fokus auf diese 14 Monate am Anfang. Und ich denke mir, die Frauen sind ja alle nachher in Teilzeit und darüber beschweren wir uns. Also fehlt es eigentlich vielleicht, also ist nicht der, die Einkommenseinbußen sind die nicht da dann eher, weil ich die auch nie wieder erwische. Und weil dann immer die Frauen eben die Kinder früher vom Kindergarten abholen. Also ich kenne Studien, es ist zum Teil, weil sie es möchten und zum Teil, weil eben die Kinderbetreuung schlechter ist. Es ist natürlich auch sehr individuell, aber
dann kommt drauf an, ob Stadt oder Land.
Genau, also das ist, kann man nicht so über den Kamm scheren. Aber es ist schon so, dass eben, warum konzentriere ich mich auf diese 14 Monate und schaue nicht, dass ich Familien fördere, wo sich die Eltern auch auf längere Zeit, auf 30 Stunden zum Beispiel jeweils das aufteilen. Das passiert ja meines Wissens nach gar nicht. Mhm. Ja.
Und du denkst, das wäre ein guter Schlüssel, wenn beide, zum Beispiel beide Elternteile arbeiten 30 Stunden, dann kann man gut daneben oder damit ein Kind oder eine Familie aufziehen.
Wahrscheinlich, aber ich glaube, es ist trotzdem noch immer schwierig. Also ich kenne auch Paare, die sich so aufgeteilt haben und das Problem ist ja dann nachher noch immer, dass wenn du deine Großeltern nicht da hast und oder massive Unterstützung, dass es noch immer schwierig ist. Einfach die Abholzeiten, auch später in der Schule noch, was ich so höre von anderen. Also das hört nicht auf.
Mhm.
Also da muss man einfach um Punkt, ich weiß nicht, um eine bestimmte Uhrzeit da sein und wenn, ja, also diese
und
Last
wie
bleibt ja dann noch immer.
Und wie organisiert ihr das? Also muss jetzt nicht im Detail sein, aber gibt es eben Großeltern, gibt es ein Netzwerk, was jetzt unabhängig von euch beiden als Eltern ist?
Also wir haben das Glück eben, dass meine Eltern da sind und wir versuchen das natürlich auch durch Babysitterinnen zu überbrücken, weil ich sehe das auch nicht, wie das funktionieren soll. Also mein Sohn schläft seit einem Jahr nicht mehr in einem Kindergarten und ich hole ihn deshalb immer früher ab und er schläft erst nachher, auch weil einfach die Ruhezeit im Kindergarten oft dann auch Spielzeit ist und das für ihn viel zu interessant ist. Aber solche Dinge sind es dann einfach, diese individuellen Biografien, wo es halt dann einfach schlechter funktioniert. Und, ja.
Und du... magst du sagen, wo du arbeitest oder als was du arbeitest?
Ah, nein, bitte nicht.
Nein, okay. Aber
also ich kann schon ungefähr sagen, was ich mache, aber es ist nicht so. Ja,
nein, nur damit man ungefähr einschätzen kann, welche Arbeit oder.
Also ich bin im Büro oder so.
Ja genau, okay. Ja. Gut. Und genau. Dina, ich möchte auch noch auf was kommen, was mir bei den Wunschkliniken vor allem. Und vor allem, wenn man ein bisschen rausschaut aus Österreich, immer wieder auffällt und ich mir denke, jetzt so ganz banal, wo ist die Grenze des Machbaren? Und ich denke daran, dass es Kliniken gibt oder Angebote gibt in Israel, aber auch in Kalifornien, wo du ganz genau aussuchen kannst, wie soll denn das Baby aussehen? Da geht es dann nicht mehr darum, dass meine Eizelle und die Samenzelle meines Mannes verschmelzt wird und dann eingesetzt wird, sondern dass ich mir so, das ist dann wirklich eher schon Richtung Wunschbaby, dass ich halt anklicken kann, unter Anführungszeichen, ich vereinfache es ein bisschen, aber es ist nicht so viel komplizierter, dass ich in großen Samenbanken einfach mir ein Baby zusammenstellen kann. In den USA auch noch sehr stark, auch noch mit Leihmutterschaft, also wo ich andere Frauen quasi, ich bin kritisch dem gegenüber, deswegen sage ich auch so harte Wörter, kapitalisiere und deren Körper verwende, damit ich dann möglichst sorgenfrei und ohne dass mein Körper belastet ist, ein Baby kriege. Und das ist für mich schon auch eine ethische Frage. Und jetzt als jemand, die diesen Prozess schon auch gestreift hat und sich in dieses Gebiet begeben hat, wo eben Technik und Medizintechnik einfach mit im Spiel waren. Wie blickst du auf diesen Markt?
Ja, also ich sehe das auch kritisch, aber es kommt auch immer darauf an, was es, also uns ist es einfach wichtig, also weil du das auch am Anfang gesagt hast mit diesem Recht auf ein Kind. Nein, es gibt kein Recht auf ein Kind und auch auf kein Designer-Baby, aber es gibt das Recht darauf, zu versuchen, ein Kind zu bekommen. Das ist auch nochmal ein Unterschied und ich glaube, das Wichtige ist auch, wir sind von diesen amerikanischen Verhältnissen, oder sind ja nicht nur amerikanischen Verhältnissen, aber von diesen den Leihmüttern, die ein Kind bekommen, weil sie ihren Körper nicht ruinieren möchten, was immer so ein, also die Frauen, die Leihmütter haben, damit ihr Körper nicht schön bleibt, unter Anführungszeichen. Von dem sind wir weit weg. Also in unserer normalen Lebenswelt im Verein. Es ist, niemand möchte da einfach ein Designer-Baby, sondern einfach alle wollen ein Kind. Und manche können das auch nicht, weil die Gebärmutter so verwachsen ist oder bestimmte Krankheitsbilder da sind, die eine Schwangerschaft auch unmöglich machen. Das gibt es auch in Österreich. Und ich glaube, das Thema Leihmutterschaft und auch diese Designer-Babys, das ist immer so, es ist so eine elitäre Luxusdebatte, die wenig mit dem Leid, was ich im Verein sehe und in der Selbsthilfegruppe zu tun hat. Also ich finde, es ist wichtig, da einfach dabei zu bleiben, was sind die echten bei uns einfach die Probleme und was brauchen die Paare, damit sie ein Kind bekommen, wenn sie das möchten. Und ich glaube, ein wichtiger Baustein, den wir da noch nicht erwähnt haben, ist einfach Aufklärung. Also wir haben jetzt natürlich lange über das Thema gesprochen, aber die meisten Menschen, also es gibt eine Umfrage, die wir gemacht haben mit TQS, eine Studie, die haben 9 von 10 in Österreich wissen nichts zum Thema Unfruchtbarkeit und fühlen sich zu Kinderwunschbehandlungen nicht informiert. Mhm. Und eben, da fangen wir schon bei banalen Infos über, wann bin ich fruchtbar, wann ist mein Zyklus, wie funktioniert das alles überhaupt und wann muss ich in die Kinderwunschklinik gehen, das sehen wir alles schon nicht, dass das überhaupt passiert. Also zu uns kommen viele Paare, die jahrelang auch bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen waren und gehört haben, alles ist in Ordnung. Und das stimmt aber so dann oft nicht, wie sich dann im Nachhinein herausstellt. Weil dieses Bewusstsein noch nicht da ist, dass ich eben zu Spezialisten, Spezialistinnen gehen muss, weil einfach alles und eben es gibt so viele Hindernisse, warum es nicht funktionieren kann, schwanger zu werden. Und da braucht es erstmal irgendwie ein Bewusstsein in der Bevölkerung und Aufklärung.
Ja, ich denke, es hat schon ein bisschen mit Romantisierung von wie entsteht Familie zu tun. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, auch mit Romantisierung, das ist alles immer aus Liebe. Und aus Liebe trifft man auch den richtigen Partner und dann bleibt er auch auf ewig.
Will auch ein Kind und bleibt auf ewig.
Ja, genau. Also das ist, das sind wir wahrscheinlich auch sehr geprägt über viele Erzählungen in Büchern, in Filmen, in Serien, die so ein sehr, wiederum sehr enges Bild von, was ist denn das Ideal und wenn das Ideal gerade nicht da ist oder wenn irgendwas nicht klappt, dann glaube ich, tun wir uns schwer, das zu thematisieren, sondern wir schieben es lieber ein bisschen weg und sagen, naja, nächstes Monat oder wird schon gehen und so. Und wenn wir glauben fest dran und dann schickt uns, keine Ahnung, der Himmel oder wer auch immer, das Universum, dann doch schon das Kind. Und da vergeht natürlich auch wertvolle Zeit. Das muss man schon auch sagen. Was erlebst du denn auch im Verein, wann realisieren denn Frauen oder Paare, also in welchem Alter, dass sie wahrscheinlich ohne Hilfe kein Kind bekommen werden?
Also das kann ich so pauschal gar nicht beantworten, was wir schon, also natürlich sind viele, sage ich, Mitte, Ende 30, aber ich mache ein großes Aber, was wir auch sehen, ist, dass einfach viel jüngere Paare auch darunter sind. Also und auch viel junge Paare mittlerweile eine künstliche Befruchtung brauchen, um schwanger zu werden. Also wir wissen, dass das Sperma immer schlechter wird. Wir wissen auch teilweise warum, also jetzt angefangen vom Mikroplastik über Pestizide und Umweltgifte. Aber also es gibt jetzt nicht so das eine Alter, aber was wir schon sehen, ist eben, dass immer mehr werden und auch immer, also eben auch viele Jüngere dabei sind. Also es ist nicht, ja, leider.
Also es ist jetzt nicht so dieses Vorurteil, ja, die haben halt alle zu lang gewartet, wollten alle ihre 1000 Karrieren machen und dann irgendwann kommen sie drauf.
Das gibt's auch, aber das ist nicht, aber das sind definitiv nicht alle. Mhm. Und was ich eben, es sind auch viele immer wieder Jüngere eben dabei, auch eben gerade, also wenn wir jetzt über die Arbeit reden, dann auch aus, sag ich mal, Sozialberufen oder Kindergärtnerinnen und die kommen oft schon viel früher, weil der Kinderwunsch auch vielleicht eben früher da war. Aber für die ist es dann oft noch schwieriger, weil natürlich sie im Job eben als Volksschullehrerin, Kindergärtnerin jeden Tag mit dem Kinderwunsch konfrontiert sind und mit Kindern. Mhm. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Wir sehen das auch immer wieder, dass Frauen bei uns eben schon für den Kinderwunsch, um es wieder aufzugreifen, in Teilzeit gehen. Auch schon. Weil die Belastung so hoch ist, weil die Arzttermine in manchen Jobs wahnsinnig schwer zu koordinieren sind. Also wenn du da nicht im Büro bist und relativ flexibel weggehen kannst, dann ist das schwierig.
Mhm. Kommen wir nochmal abschließend vielleicht zum Thema, okay, wie lebe ich jetzt meine Familie und welche Bedeutung gebe ich jetzt auch diesem Kind? Ich komme immer mit meinen Vorurteilen daher, aber die sind halt einfach zu schön, dass ich beobachte, dass Familien mit einem Kind immer oder oft einen Ticken angespannter sind und das Kind ein bisschen sehr verwöhnen. Und in dem Moment, wo ein zweites Kind da ist, entspannt sich diese Familienkonstellation. Möglicherweise, weil es dann plötzlich zwei gibt. Also es gibt, es ist, das Verhältnis ändert sich. Es ist nicht mehr zwei große, ein kleines, sondern es ist, also es demokratisiert sich ein bisschen. Und damit auch verändert sich der Fokus. Das ist jetzt eine küchenpsychologische Beobachtung vielleicht von mir. Und ich selber habe zwei Kinder und zwei Patchwork-Kinder und ich selber komme aus einer Familie, ich bin das siebte Kind, das jüngste Kind von einer Riesenfamilie. Auf mich gab es gar keinen Fokus mehr. Von mir gibt es nicht mal Bilder, weil niemand mehr Lust hatte, mich zu fotografieren. aber wie erlebst du das? Oder wie sehr musst du dich denn selber zügeln, nicht den vollen Fokus immer auf dieses Kind zu setzen?
Also ich habe mir gerade gedacht, ich weiß nicht, ich finde auch manchmal so Familien mit zwei Kindern schauen einfach wahnsinnig fertig auch auf aus. Aber vielleicht ist es ein Schönreden, ich weiß es nicht. ich weiß nicht, also ich glaube, es ist auch sicher ganz, also natürlich ist bei einem Kind der Fokus auf einem Kind, aber ich bin selber nur ein Kind gewesen und bei mir glaubt nie jemand, dass ich ein Einzelkind bin. Insofern denke ich,
aber das ist ein Kompliment, oder?
ja, das ist schon komisch, dass wir das, aber es ist ein Kompliment, aber es ist natürlich lustig, dass wir das so sehen. Also es ist natürlich ein wahrer Kern dahinter und wir werden das auch, glaube ich, auch auf lange Frist erst sehen, weil, also sowohl bei meinem Sohn als auch insgesamt gesellschaftlich, wie sich das entwickelt. Und ich muss auch sagen, also ich habe eben keine Geschwister und ich denke mal, es wäre natürlich auch schön für ein Kind, wenn es Geschwister hat und das irgendwie erlebt. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich kenne auch so viele nicht funktionierende Geschwisterbeziehungen, dass ich auch davor recht viel Respekt habe, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich auch. Ich kenne es in der eigenen Familie sogar.
Ja, eben.
Aber nein, die Frage
also
ist…
ich glaube, die Familie muss dann immer für sich selbst, also eben, sofern…
Nein,
also,
selber, natürlich entscheidet ja man keine, das selber.
Ja, obwohl oft sind ja nicht mal dann, also eben durch nicht funktionierende Kinderwunschplanung und so ist dann auch… nicht alles eine bewusst, ganz so bewusste Entscheidung.
Ja,
es ist
klar.
Diese Planbarkeit. Also ich wünschte mir auch, wenn ich mein Leben anders geplant hätte, ganz ehrlich, wäre ich auch sicher früher schwanger gewesen und hätte ein Kind gehabt, auch noch früher, also nicht als es probiert hätte.
Aber es war jetzt für euch oder für dich einfach nach dieser dann doch geglückten, nach dem geglückten Kinderwunsch kein Thema mehr zu sagen, okay, und jetzt, weil jetzt sind wir schon geübt, jetzt machen wir gleich die zweite Geschichte also, drauf.
Also das Erste, was ich gesagt habe, war, also mich haben tatsächlich viele auch nach direkt, also so, ich glaube in den ersten paar Monaten nach der Geburt meines Kindes auch gefragt, ja und wie schaut es jetzt aus mit dem zweiten? Und ich habe dann immer nur gesagt, ganz ehrlich, ich bin schon zu alt.
Wie alt warst du denn?
Also 38 beim ersten Kind und jetzt bin ich eben 42 und das ist natürlich völlig subjektiv. Also ich würde auch nie einer anderen Frau sagen, sie ist mit 42 zu alt für ein Kind. Das sage ich nur für mich selbst. Und es ist natürlich immer, ich habe eigentlich immer gesagt, ich will ein Kind. Ich muss sagen, es war dann für mich schon auch so schön, dass ich mir gedacht habe, ich verstehe jetzt, warum Leute ein zweites Kind möchten. Aber ich hätte die ersten zwei Jahre niemals gleich ein Kind bekommen können. Plus, das sind alles jetzt so hypothetische.
Ja, klar.
Aber für mich jetzt, ich bin so dankbar, dass wir ein gesundes Kind haben, dass für mich einfach diese Vorstellung, dieses ganze Prozedere nochmal mitzumachen, mit all dieser Hoffnung und dem Stress, also ich weiß gar nicht, wie das, also ob ich das aushalten würde, ganz einfach.
Ja, ein gesundes Kind, das ist ein schönes Fazit. Eine Frage interessiert mich. Oder
obwohl das mit dem gesunden Kind auch.
Also ja, führt für den Moment, also die Voraussetzungen. Natürlich kann man kann viele Dinge im Leben kann man ja überhaupt nicht planen. Und ich glaube, das ist auch gut, dass man sich das vergegenwärtigt. Und
es ist einfach einer der wenigen Bereiche im Leben, auf die wir recht wenig Einfluss nach wie vor noch haben.
Ja, also insofern, aber kann man den Moment natürlich als dankbar einfach wertschätzen. Wirst du denn deinem Sohn sagen, wie er auf die Welt gekommen ist, wenn du denkst, die Zeit ist reif?
Auf jeden Fall. Also erstens wird er Fernsehen und Podcast
vielleicht
hören. Vielleicht
dann den Podcast,
genau.
Ja.
Und wir haben auch ein Buch, also es gibt eigene Bücher auch für Kinder, die eben mit künstlicher Befruchtung oder auch mit Samen- oder Eizellspende entstanden sind. Und wir lesen, also vor allem meine Mutter eigentlich, aus diesem Buch auch schon sehr viel vor.
Okay, und hat er schon eine Frage gestellt dazu?
Ach nein, gar nichts. Okay. Also ich glaube, das ist noch
er,
so.
Er sieht sich da noch nicht so. Es ist einfach eine Geschichte.
Das ist einfach eher.
Ja. Okay. Liebe Tina, jetzt sind wir gar nicht zu Social Egg Freezing gekommen, aber das ist eh nochmal eigentlich ein eigenes Thema. Wir haben uns ein bisschen über Familie und Wunschkinder und wie viel Wunsch da dabei ist und wie viel auch Arbeit, denke ich mir.
Und Arbeit ist, ja.
Engagement. Und es endet nicht, wie du richtig gesagt hast, wenn das Kind da ist, sondern dann beginnt eine ganz andere Art von Arbeit, aber die auch sehr schön ist.
Ja.
Vielen Dank, liebe Tina, dass du da warst.
Danke fürs Dasein und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Und wenn ihr Rückmeldungen habt und Kommentare jetzt auch zu diesem Thema, bei Spotify kann man das direkt machen oder sonst bei mir auch auf Instagram. Freue mich über eure Rückmeldungen. Alles Liebe und Baba.